Macken wird man nie los. Es tut mir leid. Sandy steht immer alles so schön auf und fragt mich immer dreimal, wie ich das da stehen haben will. Und jedes Mal wieder baue ich es um. Sandy, wo bist du? Danke, dass du meine Macken immer aushältst. Barbara ebenso. Also alle Hosts. Ich habe einen Film angeschaut, vorige Woche. Der heißt Aufputztis mit dem Gary Seidel in der Hauptrolle. Und da gibt es so ein Zitat, also der versucht halt irgendwie Weihnachten möglich zu machen, was für einen Mann mitunter noch schwieriger ist, wie das für eine Frau schon ist, Weihnachtsbaum kaufen, Geschenke kaufen. Also ihm fällt die Rolle zu, dass er hier Weihnachten schaffen muss. Und dann sagt er irgendwann komplett im Stress, während er irgendwo im tiefsten Wald einen Christbaum versucht nach Hause zu schleppen. Warum ist Weihnachten immer dann, wenn der Stress eh schon am größten ist? Und ich musste schmunzeln. Und da glaubt man, das ist so ein Satz, der ist seit 2025 und wir sind alle so gestresst. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob der Josef und die Maria sich nicht das auch schon gedacht haben. Einem in Volkszählung, ja, wie stressig kann man es haben? Ja. Und dann kommt der Retter der Welt mitten. Warum kommt der gerade, wenn es eh schon so stressig ist? Weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich Gott wäre und mir überlege, wann mein Sohn auf die Welt kommt, als Erlöser, dann wähle ich wahrscheinlich ein bewusstes Timing. Und er hat uns gehört, wo der Stress schon am größten ist. Oder aber, es war nie anders. Würde er damit sagen wollen, ich weiß nicht, dass stressig ist auf der Welt. Aber wenn ich warte, bis ich dich überraschen darf, wenn ich warte, bis Jesus dir begegnen darf, wenn ich warten würde, dann würde ich dich nie treffen. Also Stress ist kein Grund, Jesus nicht zu begegnen. Stress ist kein Grund, einander zu begegnen. Das war noch nie anders. Stress ist jetzt nichts Modernes. Und das sage ich sozusagen mal eingangs, zu sagen, ja, meine Güte, ist es halt stressig. Aber zu warten drauf, dass du einen besinnlichen Moment hast, um sozusagen Gott zu begegnen. Ah. Ah. Als würde der Himmel selbst sagen, ah, mitten rein, da komme ich. Ich möchte heute mit euch drei längere Bibelpassagen lesen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, wir sind es ja gar nicht so gewohnt. Ja, wir sind gewohnt, dass auch in der Kirche jemand so zwei, drei Verse raushaut und dann möchte ich möglichst gut unterhalten sein. Und ich möchte euch heute nicht unterhalten. Ich möchte mit euch direkt in die Bibel hineingehen. Mich hat gestern jemand gefragt, du Theresa, was ist denn eigentlich das Ziel von deiner Predigt? Und ich habe gesagt, mein Ziel ist immer das Gleiche. Ich möchte, dass Menschen weggehen von hier oder von YouTube oder wie immer so eine Predigt hören und sich denken, wow, das habe ich so noch nie gesehen. Ich möchte, dass sie sich denken, wow, das betrifft mich. Und ich möchte, dass sie sich denken, das erfrischt mich oder das spiegelt mich oder das bestätigt mich oder es macht mir Hoffnung und nicht, aha, ich lese etwas in der Bibel, sondern die Bibel liest mich, liest mein Leben, betrifft mich. Und ich glaube, auch wenn wir in einem Setting von hier sozusagen gemeinsam die Bibel lesen, wenn du offen bist dafür zu sagen, Gott, red mit mir, sag, lass die lockige Dame ein paar Worte zu mir sagen, aber zwischen den Zeilen, ja, rede du mit mir durch dein Wort. Ich glaube, dass das etwas ist, das enorm bereichernd sein kann. So denk, ne, okay, das ist die Bibelpassage, oh, bin ich gespannt, was sie mir dazu erklärt. Sondern geh davon aus, dass Gott zu dir redet währenddessen. Und ich glaube übrigens, dass das eine Möglichkeit ist, überhaupt auch die Bibel zu lesen, nicht nur so auf, jetzt lese ich etwas, sondern Gott, ich schlage auf und ich möchte, dass du zu mir redest. Ich möchte, dass das persönlich wird, wie eben 3D. Ich möchte, dass dieses Buch mein Leben spiegelt. Bin ich gut on track oder bin ich total daneben oder was sagt mir das? So mit diesen Gedanken gehen wir so richtig in die Bibel rein. Und ihr könnt euch darauf freuen, weil es ist eigentlich eine Geschichte. Also ich bin ja normalerweise eher spät zu Weihnachten dran mit den Weihnachtspredigten. Bei mir kommen immer die Hirten vor. Und ich habe mir gedacht, 3 Wochen vorher, sind wir die Hirten jetzt einmal, egal. So, wir schauen uns zwei Frauen an, am Beginn, sehr am Beginn der Weihnachtsgeschichte. Und wir schlagen auf Lukas 1, Vers 5 bis 25. Zur Zeit des jüdischen Königs Herodes lebte ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Priesterabteilung Abaja. Seine Frau Elisabeth war ebenfalls aus dem Geschlecht Aarons. Beide lebten so, dass Gott Freude an ihnen hatte. Sie hielten sich untadelig an alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Also dieser Musterschülersatz wird später nochmal wichtig. Also echt so alle Sterndal im Hausübungsheft. Die zwei. Wenn sowas über mich in der Bibel stehen würde, würde ich mir echt gefallen. Doch sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren schon alt. Eines Tages hatte Zacharias Dienst im Tempel, weil seine Priesterabteilung gerade eingesetzt war. Wie üblich war es per Los so bestimmt worden, dass der Zacharias, also der Priester, das Rauchopfer darbringen sollte. Währenddessen wartete eine große Menschenmenge draußen und betete. Da erschien ihm, dem Zacharias, ein Engel des Herrn rechts neben dem Räucheraltar. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und wurde von Angst erfüllt. Aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst dich sehr über ihn freuen und viele werden froh sein über seine Geburt, denn er wird ein großer Mann vor dem Herrn sein. Da fragte Zacharias den Engel, woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Ich bin doch schon alt und meine Frau, Hammerformulierung, ist auch nicht mehr jung. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein und nicht reden können, bis sich alles erfüllt. Nachdem sein Priesterdienst beendet war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang völlig zurück und sagte, so hat Gott an mir gehandelt. Jetzt hat er mir meine Schmach, also meine Scham von den Menschen, bei den Menschen genommen. Und wir schauen ein bisschen an, ich finde, Bibellesen ist manchmal wie Geschenke auspacken. Man schaut an, was steckt da jetzt überhaupt drinnen in diesem Packerl. Ja? Da gab es ein altes Ehepaar. Elisabeth war eine Verwandte übrigens von der Maria, von der Mutter von Jesus. Das werden wir dann später sehen. Und wir sehen, die konnten keine Kinder mehr bekommen. Und anhand der Reaktion von Zacharias war klar, die hätten aber gern Kinder gehabt. Und anhand seiner Reaktion dem Engel gegenüber, von wegen, na, wir sind schon alt und wieso das passieren, ist auch irgendwie klar, er hätte zwar gern eins, aber er hat sich auch damit arrangiert, sie sind jetzt alt, jetzt wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Ja? Und es geht auch aus der Geschichte hervor, dass keine Kinder bekommen zu können damals eine gesellschaftliche Schande war. Erstens keine Nachkommen, zweitens keine Altersversorgung, drittens demütigend dem Mann gegenüber. Also es war die Identität einer Frau, Kinder zu bekommen und idealerweise einen Sohn. Und abgesehen davon, und das weiß jeder, der damit zu tun hat, eben Kinder bekommen zu wollen, ist es ein unglaublich schmerzhafter Prozess, immer wieder zurück zum Start, ein Baby zu verlieren, immer wieder zu hoffen, immer wieder traurig zu sein. Es zählt auch in unserer Zeit zu einem der größten Schmerzen, die man sozusagen haben kann. Also es war ein persönlicher Schmerz, es war ein sozialer Schmerz. Und Elisabeth sagt, die Schmach wurde von mir genommen. Und damit meint sie, das Wort heißt tatsächlich die Schande, der Spott, die Demütigung, dieser soziale Makel von einer Frau, die keine Kinder hat, ist jetzt runter. Dieser Stempel hat Gott von mir genommen. Und ich finde es spannend, an dem Punkt sich daran zu erinnern, dass die Bibel über die beiden sagt, beide lebten so, dass Gott Freude an ihnen hatte. Sie hielten sich untadelig an alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Das heißt, das impliziert für mich einige Sachen. Erstens, die waren nicht zurückgezogen und verbittert. Die hatten einen Schmerz in ihrem Leben, die hatten auch mit Schande zu tun, da ist nicht alles gelaufen, wie es laufen sollte. Aber sie waren offen, sie haben Gott nicht angeklagt, sie waren sozial engagiert, sie haben immer noch gehofft und gebetet und sich trotzdem damit abgefunden. Das geht beides. Man kann auf etwas hoffen, aber man kann etwas so sehr wollen, dass man verbittert wird. Aber die beiden haben genau diesen Stretch geschafft. Man kann auf etwas hoffen und trotzdem ausgesöhnt sein. Und vor allem, du kannst im Leben alles richtig machen, in deiner Beziehung zu Gott gut drauf sein und kannst trotzdem mit Krankheit, mit Kinderlosigkeit, mit Schmerz befasst sein. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott dich vergessen hat. Die Welt ist ungerecht, aber Gott ist es nicht. Und das haben die verstanden. So, that's life. Aber das nehme ich nicht persönlich und frage mich nicht, ob Gott was gegen mich hat oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Nein, da waren die Musterschüler mit dem Musterschülersatz. Und trotzdem war das Leben nicht rosarot für die. Und das eigentlich Faszinierende am Glauben, finde ich, ist, man betet, man wünscht sich etwas, aber Gott ändert vielleicht nicht immer die Umstände, aber er ändert immer mich. Und ich frage mich manchmal, wie ich wäre, wenn ich alles bekommen hätte, was ich mir von Gott gewünscht hätte. Wenn alle Türen aufgegangen wären, boah, wo wäre ich? Wenn alles erfolgreich wäre, wenn ich nie Zerbruch in meinem Leben erlebt hätte, wenn ich nie enttäuscht wäre, was für eine arrogante, kaltherzige Tussi wäre ich wahrscheinlich. Meine Kinder denken sich, das bist du. Nein. Hey, ihr wisst, was ich meine. Kann man das dann schneiden eigentlich? Und manchmal fragen wir Gott, Gott, warum erhörst du mich nicht? Während die eigentliche Frage ist, Gott, warum erledigst du das nicht? Und Gott sagt, ich erhöre dich, ich höre dich. Aber das heißt nicht, dass ich es erledige, weil ich habe hier nicht was im Außen zu tun, ja, auf deiner vermeintlichen Baustelle, sondern da drinnen. Gott arbeitet immer, aber nicht immer so, wie wir das meinen. Und wenn wir uns fragen, du Gott, warum tust du denn nichts? Warum änderst du denn nichts? Dann vielleicht, weil dein Blick nach außen gerichtet ist und nicht nach innen. Wenn du nach innen schaust, wirst du merken, es ist nicht so, dass Gott nichts tut. Gott ist super am Werken. Gott ist am Arbeiten. Gott macht dich, ich weiß es nicht, resilienter, weicher, großherziger. Zu sagen, Gott, warum tust du nichts? Bedeutet, vielleicht schaust du falsch wohin. Der nächste Vers, der spannend ist, ist das, oder der Abschlussvers in dieser ganzen Geschichte ist, bald darauf wurde Elisabeth schwanger und zog sich für 5 Monate völlig zurück. Das ist spannend, weil eigentlich wurde der Stempel der Scham von ihr genommen. Man könnte meinen, sie wird sich denken, yeah, I'm having a baby, finally. Und wir wissen nicht, warum sie sich zurückgezogen hat, kann ich nur mutmaßen. Aber eines weiß ich, geschämt hat sie sich nicht. Sie hat sich nicht aus Scham zurückgezogen. Rückzug aus Scham, das sollten alle Alarmglocken bei uns läuten. Und was die Bibel in dem Punkt macht, ist das Ausschließen. Ja? Sie hat sich nicht geschämt, sie hat sich nicht gedacht, boah, ich bin eine alte Schachtel, jetzt kriege ich noch ein Baby. Das ist alles nicht der Fall gewesen. Ja? Die Bibel sagt, sie hat sich nicht geschämt, weil der Stempel war weg. Und das wusste sie. Und trotzdem hat sie sich zurückgezogen. Und ich frage mich, ob sich Elisabeth aufgemacht hat, in dem Fall nach innen, gewusst hat, ich möchte dankbar sein, ich möchte das erstmal verdauen, ich möchte diese große Sache, die ich da geschenkt bekommen habe, etwas, das ich mir gewünscht habe, sozusagen mal wachsen lassen. Der Zweifler, den Zacharias, den hat Gott stumm geschalten. Das Dorf, da hat sie die Türe zugemacht. Sie hat gewusst, in dem Moment brauche ich nicht nur, bist du sicher, dass das bleibt, bist du sicher, das hat sie gemacht. Und sie hat gewusst, wenn Gott schon meinen Mann ruhig stellt, dann ist es meine Aufgabe, der in dem Fall Zweifel symbolisiert, ja, dann ist es meine Aufgabe, mich davor zu schützen, vor all dem blöden Gerede, das da jetzt kommen wird, auch wenn ich weiß, dass irgendwann der Moment gibt, wo sich die Leute mit mir freuen werden, aber es war zu früh und das wusste sie. Sie hat sich aufgemacht in ein Setting, wo sie gewusst hat, da kann etwas in Ruhe in mir wachsen. Und nimm das nicht nur als Geschichte für die Maria, sondern denk an Dinge, wo du weißt, etwas muss in Ruhe in mir wachsen. Ich brauche jetzt mal kurz die Zeit, um das glauben zu können, um das, was Gott mir anvertraut, fassen zu können und um vor allem keinen Zweiflern Platz zu lassen. Und ich finde es immer wieder spannend, wie sehr die Bibel mit Zweifel, also wie oft Gott jemanden stumm schaltet. Ich finde es auch spannend, zum Beispiel bei Jericho, ihr kennt ja die Geschichte, da müssen die Krieger rund um Jericho gehen und erst am 7. Tag dürfen sie jubeln und die Anweisung für alle anderen Tage von Gott war einfach nur, wird einfach leise, das hilft am allermeisten. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei unseren geistlichen Kämpfen oder bei den Dingen, die wir nicht glauben wollen oder können, das Gleiche, sei einfach leise, dann kommt zumindest kein Zweifel raus. Und das ist manchmal das Kämpferischste, das wir machen können. Parallel dazu passiert was anderes und wir schauen uns die Geschichte von der Maria an. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Im 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, eine Stadt in Galiläa. Er sollte einer jungen Frau erscheinen, die noch Jungfrau war und Maria hieß. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Königshaus Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, Maria, denn Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über das Volk Israel herrschen und seine Herrschaft wird niemals enden. Maria fragte den Engel, wie soll das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und wir in unserer Erinnerung von dieser sehr berühmten Passage in der Bibel springen dann meistens zwei Verse hinzu, da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Aber da kommen in Wirklichkeit zwei Verse dazwischen noch. Nachdem der Engel zu Maria sagt, darum wird das Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden, geht es in Vers 36 weiter. Der Engel sagt, sieh doch Elisabeth, deine Verwandte, auch sie wird einen Sohn bekommen, obwohl sie schon so alt ist. Sie war unfruchtbar und ist jetzt im 6. Monat schwanger, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Zwei Frauen, zwei Schwangerschaften, beide quasi unmöglich. Eine alt, eine Jungfrau. Für die eine lange sehnter Traum, persönlich, gesellschaftlich etwas, was sie sich unglaublich gewünscht hat. Für die andere, not so sure. Eine Verlobte, die noch nie mit einem Mann geschlafen hatte, einmal jedenfalls wahrscheinlich beziehungstechnisch schwierig an dem Punkt. Gesellschaftlicher Horror. Für die eine erfüllte Hoffnung, für die andere eine Zumutung. Heute immer noch ähnlich. Manche tun alles, damit dieses Geschenk einer Schwangerschaft passiert, andere empfinden es als Zumutung, wenn es soweit ist. Ist etwas, das gleiche Geschenk kann auf die verschiedensten Arten bei jemandem ankommen. Aber das Spannende ist, der Engel gibt dir in dem Fall nicht nur eine Verheißung. Er sagt nicht nur, du wirst schwanger werden und hast das XL-Package, nämlich den Erlöser, er gibt dir auch eine Adresse. Er sagt ihr zuerst etwas Unfassbares, etwas Großes und sagt dann, übrigens, da gibt es auch die Elisabeth, die ist auch schwanger. Er gibt ihr nicht nur so eine ganz primäre Info, er redet zwischen den Zeilen. Er sagt auch nicht, geh zu Elisabeth, er sagt zu ihr, Maria, Info für dich. Ja, falls du dir das merkst, da gibt es jemanden, der ist auch schwanger. Und jetzt mache ich einen kurzen Exkurs. Wenn wir glauben, dass Gott nur Klartext zu uns redet, super deutlich, ja, dann verpassen wir ihn meistens. Ja. Mein Mann redet hin und wieder Klartext mit mir. Gott sei Dank, ja. Aber wie er wirklich ist, erkenne ich an der Art, wie er mich berührt, an der Art, wie er mit meinen Kindern umgeht, an der Art, wie er arbeitet, wie er ist, wie er mit anderen Menschen ist. Ich lerne mehr über Ronny, wenn ich ihn beobachte, als wenn er mit mir redet, haben wir geschrieben. Ich lerne, ne? Die Art und Weise, wie er mich liebt, erlebe ich mehr zwischen den Zeilen und zwischen Geschirrspüler und Hausaufgaben als in irgendwelchen Beteuerungen. Und würde ich nur für bare Münze nehmen, was er mit mir sagt, würde ich es komplett verpassen, erstens, wie er mit mir ist und überhaupt, wie er ist. Und wenn wir Gott nicht genauso erleben und erwarten, dass er so zu uns redet und dass wir so mit ihm, über ihn lernen, dann verpassen wir ihn einfach komplett. Und wenn ich in der Adventszeit auf der Suche bin nach der ruhigen Minute, wo Gott mit mir spricht, habe ich ihn wahrscheinlich die letzten 13 Stunden, die der Tag schon hat, einfach verpasst. Aber nicht, weil er nicht redet oder da ist, sondern weil ich so eine verkorkste Vorstellung davon habe. Mit niemandem in deiner Welt hast du die Vorstellung, dass ich über den nur lerne, wenn er direkt mit mir redet. Die mit dem Matthias Christfeller rede ich total selten. Aber zwischen den Zeilen passiert so total viel. Ich weiß, wer er ist. Ich sehe, wie er mit meinem Buben Gitarre beibringt. Ich lerne über ihn. Ich weiß, wie er ist. Da brauche ich gar nicht viel reden. Im Psalm steht, der Himmel erzählt von der Ehre Gottes. Die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen. Eine Nacht tut es kund der anderen. Ohne Sprache, ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme, ihr Schall geht aus in alle Lande, ihr Reden bis ans Ende der Welt. In Römer 1,20, um nicht nur im Alten Testament hängen zu bleiben. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, an seinen Werken erkannt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt hier, Gott macht sich wahrnehmbar. Er sagt jetzt nicht, dass jeder Gott automatisch sieht, aber er sagt, dass Gott sich wahrnehmbar macht, dass er da ist. Das heißt, niemand lebt ohne Begegnung mit Gott. Manche Leute schreiben das Gott nicht zu, aber wenn wir manchmal beten, Gott begegnet dem, dann kannst du dir sicher sein, Gott ist dem schon 1000 Mal begegnet und irgendwann wird es vielleicht bemerken. Wie oft sagt Jesus, schau hin, schau dir die Vögel an im Himmel und dann siehst du was. Schau dir die Kinder an und dann lernst du was. Schau dir die Sterne an, Abraham, und du siehst du meine Unendlichkeit. Mach die Augen auf. Gott malt sich förmlich vor dir auf. Ich war letzte Woche, hatte da so einen Vortrag, TEDx Graz, das ist so ein überspanntes Format. Und ich hatte null Zeit und Nerv, Gottes Stimme klar zu hören, weil ich war schon mit meiner eigenen Stimme überfordert. Ja? Und mitten da drinnen, weil ich mich in Graz, man, wer kennt sie schon, in Graz aus, verlaufen habe, hat Gott einen Regenbogen gespannt von einem Ende bis zum anderen. Und ich hatte das Gefühl, er malt sich vor mir auf. Aber das muss ich persönlich nehmen. Ja, und wenn ich das nicht persönlich nehme, verpasse ich alles, was er in dem Moment zu mir sagen möchte. Und das war eine Menge. Aber wenn ich schon nicht die Nerv habe, ihm zuzuhören, so deutlich, wie ich das gern hätte, dann hat er den Nerv, sich vor mir aufzumalen. Und das macht in Form von Regenbogen, in Form von Schnee, in Form von Begegnungen, in Form von Menschen, die ganze Zeit. Wenn du keine Zeit für Gott findest, der findet den ganzen Tag Zeit für dich. Gott redet, Klartext, aber auch in seiner Schöpfung, durch Menschen, durch Impulse. Mein Mann hat heute in der Früh zu mir gesagt, ich liebe dich, ich schätze, dass du predigst, ich weiß, dass du viel um die Ohren hast, ich bin dein Partner, entspann dich, mach, was du zu tun hast, ich kümmere mich um alles. Aber das hat er nicht mit Worten gesagt, sondern indem er einen Staubsauger genommen hat und mich nachher gefragt hat, ob ich eigentlich 2 oder 3 Palatschinken essen will. Aber es war sehr deutlich. Und ich wäre dumm, das nicht so zu hören. Oder ungeschickt, es nicht so zu hören. Gott hat dir vielleicht heute noch nicht mit Worten gesagt, dass er dich unendlich liebt, dass er sich über alles kümmert, was dich betrifft, dass du dir keine Sorgen machen musst. Aber vielleicht hast du es nur noch nicht so deutlich gehört. Ganz sicher hat er dir das schon gesagt. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Abschnitt der Geschichte, wo die beiden Frauen, die Elisabeth und auch die Maria, einander treffen. Lukas 1, Vers 39 bis 56. Wenige Tage später, also wenige Tage nachdem der Engel Gabriel zu Maria gesagt hat, was Sache ist, machte sich Maria auf den Weg und reiste ins Bergland von Judäa in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Gleichzeitig wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind, das du erwartest. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor Freude. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir angekündigt hat, wird sich erfüllen. Und dann sagte Maria, und mal kurz, um den Kontext von der Maria zu betten. Die Maria hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Der Maria war völlig klar, dass das eine gesellschaftliche Katastrophe ist, dass sowohl sie als auch der Josef irgendwie eigentlich des Ehebruchs bezichtigt werden könnten. Der Josef hat sich im Geheimen überlegt, wie er und ob er nicht die Maria gescheiterweise verlassen soll. Hat sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber wenn jemand solche Gedanken hat, kriegt man es irgendwie mit, dass es mit der Innigkeit gerade nicht so läuft. Und war vermutlich etwas überfordert. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht. Und dann trifft sie die Elisabeth. Und dann sagte Maria, und da hat man echt das Gefühl, jetzt geht's los. Da sagt sie: Ich lobe Gott von ganzem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, nicht vergessen, obwohl ich unbedeutend bin. Alle Generationen werden mich glücklich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu allen, die ihn ehren, von Generation zu Generation. Mit mächtigem Arm hat er seine Stärke gezeigt und die auseinandergetrieben, die sich etwas auf ihren Hochmut einbilden. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Er gibt den Niedrigen hohe Ehre. Die Hungrigen beschenkt er mit Guten. Die Reichen schickt er mit leeren Händen fort. Er hilft seinem Diener Israel und denkt daran, ihm seine Liebe zu schenken, so wie er es unseren Vorfahren versprochen hat. Abraham und seinen Nachkommen für immer. Plötzlich, ja, ist nichts mehr mit... Haut es ihr komplett aus. Er hat sie eine Offenbarung darüber, was sich eigentlich in ihr abspielt. Ist mit einer Krise aus Nazareth weg und ist dort angekommen bei der Elisabeth in einer komplett anderen Verfassung, weil etwas in ihr resoniert hat auf die Elisabeth, auf eine Frau, die in einer ähnlich crazy Situation war. Und dann blieb Maria ungefähr 3 Monate bei Elisabeth und kehrte nach Hause, nach Nazareth zurück. Erstens, Gott lenkt durch Impulse. Der Engel hat nicht gesagt, hör zu, du gehst zur Elisabeth. Er hat gesagt, jetzt sage ich dir mal was, die ist in einer ähnlichen Situation. Und dann wahrscheinlich ein paar Tage im tiefsten Krisenloch hat sich die Maria gedacht, warum hat er mir das überhaupt erzählt? Warum weiß ich das? Der sagt mir das ja nicht zufällig. Und dann ist ihr eingefallen, dass wahrscheinlich weder Nazareth City ihr gerade recht hilfreich ist, noch der Josef, weil der ist ehrlich gesagt wahrscheinlich beschäftigt mit seinen eigenen Themen. Und es ist ihr eingefallen, da ist jemand, der hat auch ein Wunder erlebt. Und zum Thema gesellschaftliche Ächtung und Scham wusste sie, die Elisabeth ist ein Experte darin, weil die erlebt das nämlich schon Jahrzehnte. Das hat sie gewusst. Und im Gegensatz zur Elisabeth, die Elisabeth hat mit ihrem Wunder Rückzug gebraucht, hat das beschützt. Die Maria hat Resonanz gebraucht. Die hat jemanden getroffen, die ist zu jemandem gegangen, wo sie gewusst hat, der versteht mich. Und Josef war es in dem Fall nicht. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Nachdem ich habe Ronny gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf, aber nachdem ich ihn heute schon quasi mit Gott verglichen habe, hat er gesagt, ja, okay. Ronny ist wie Josef. Ronny hat einen relativ pragmatischen Zugang zum Leben. Und es gibt manchmal so Phasen, na, da beginne ich grandiose Dinge zu spinnen. Ja. Letztens habe ich mir gedacht, boah, es wäre so cool, ja, in der Votivkirche einen Chor aufzustellen. Und dann kommt Gianni und predigt diese Predigt, wo er mit der Seele spricht, wo David sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Und dann laden wir dann noch die Chuchus ein und die malen dann ein Bild. Und draußen gibt es so Gastro-Sachen. Und dann kommt die Christina Axel und arrangiert das super cool. Und dann wird das Ganze auch ein Musical. Und das Ganze nennt sich Der Himmel ist barrierefrei. Und wenn das in Wien geil funktioniert hat, ah ja, die Band spielt auch mit, dann machen wir das Ganze noch quasi eine Europa-Tour draußen und bla bla bla. Und ich erzähle das so, Ronny, aber das ist so cool, also was fällt mir während dem Autofahren ein, ja, wie genial das wäre. Und dann kommt tendenziell, wieso willst du das machen? Wirst du das finanzieren? Hast du mit denen schon darüber geredet? Machen die da mit? Wieso die Chuchus? Warum die, wieso, seit wann willst du den Gianni sagen, was er predigen soll? Und wieso der Himmel ist barrierefrei? Was sind das für Titel und was sind die Zielgruppe von denen? Und bevor das in mir anfängt zu wachsen, ist das wie wenn jemand die Seifenblase zersticht, bevor sie groß wird. Wenn ich das der Angela erzähle, sagt die, warum übersetzt das nicht gleich in Englisch und wir nicht machen das Ganze in Amerika? Die Maria ist zurückgekehrt nach Nazareth und Josef durfte das ganze Weihnachten ausbaden. Möchte ich jetzt mal schon mal sagen. Der ist aus meiner Sicht der Hidden Hero der Weihnachtsgeschichte. Der kommt nur bei mir heute nicht vor. Der hatte die Aufgabe, die Maria von A nach B zu schleppen auf einem Esel. Der hatte die Aufgabe, die Krippe zumindest zu checken. Der hatte die Aufgabe, dann das Baby Jesus. Der hatte die Aufgabe, dann ein bisschen profund zu werden. Und das war unglaublich wichtig. Ronnys und Josefs sind unglaublich wichtig, sonst bringt man die Babys nämlich nie am Boden. Ja. Und wenn es nur Angelas gäbe, dann wären wir hochverschuldet und völlig crazy. Ja? Aber es braucht beides. Und Maria wusste zu dem Moment, ich brauche jetzt eine Elisabeth, ich brauche jemanden, der weiß, wie sich das anfühlt. Und da drinnen ist in ihr, in der Maria, dieses Wissen, was sie trägt, groß genug geworden, um zurückzugehen nach Nazareth und sich Josef und der Schwierigkeit und der Challenge, die das zweifellos war, zu stellen. Aber hätte sie Elisabeth nicht getroffen, ich weiß nicht, in welcher Verfassung Maria gewesen wäre. Da kriegst du quasi die Erlöserprophetie und dann ist dein ganzes Umfeld destruktiv. Ronny würde das heute übrigens nicht mehr so sagen. Es war tatsächlich etwas, was wir lernen mussten. Und ich weiß, wenn ich so eine Geschichte erzähle, dann gibt es von euch tendenziell die Josefs, die sich denken, er wird genau die gleichen Fragen stellen. Entschuldigen, wieso überhaupt die Votivkirche? Ne? I don't know. Ich weiß nicht. Und dann gibt es die Angelas, ja, die gibt es auch bei euch, wo du denkst, ja, total cool, stimmt sowas Ähnliches, habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Identifiziere mal selbst, bei welcher Gruppe du zu dir gedacht hast. Ja. Aber es braucht nicht nur beides, es braucht auch die Größe von uns, manchmal beides zu sein. Ronny hat gelernt, dass ich natürlich total schätze, dass er Dinge auf den Boden bringt und mich manchmal fragt, wie hast du das eigentlich vorgestellt und wer soll das finanzieren. Aber nicht in einer Phase, in der ich gerade erst das Ding aufblase. Da ist er einfach nur Zacharias-like. Also ich unterstütze durch mein Schweigen. Dadurch, dass ich mir alles verkneife, was ich gerade fragen will. Und ich sage dir das auch, wenn du der Typ Josef bist und du merkst, es kommt jemand zu dir mit einer Idee, mit einem Gedanken, mit einer Berufung, mit etwas Großem, das du nicht verstehst, aber du merkst, etwas in ihm oder ihr ist am Wachsen. Dann für wen bist du im Leben die Elisabeth, auch wenn dir das möglicherweise ein bisschen gegen deine Natur geht? Und für wen im Leben? Und dann gibt es auch Momente, da braucht es im Leben Josefs. Ja. Die sind wichtig. Oh, ja. Wenn du nur ein Visionär bist, ja, dann such Josefs in deinem Leben, damit die Dinge tatsächlich passieren. Es gibt Dinge, es gibt Träume, es gibt Neues. Und der Zeitpunkt, wo du dich wirklich real damit auseinandersetzen musst, der kommt früh genug. Aber es braucht jemanden, der etwas in dir stärkt. Einen Traum in dir stärkt, eine Verheißung in dir stärkt. Jemand, der dich nicht für die Maria, nicht für eine Ehebrecherin oder den Freak oder eine Lügnerin gehalten hat. Auch wenn das möglicherweise alles legitim war und auch Fragen sind legitim und die Krise von Josef, das war alles legitim. Aber in der Gegenwart von der Elisabeth, die hat ja gar nicht so viel gesagt, hatte die Maria eine Offenbarung. Und manchmal brauchen wir auch einen Raum, wo wir nicht nur ein Echo haben, ja, ich höre meine Worte zurückhallen, sondern wirklich eine Resonanz. Etwas, wo etwas tatsächlich noch größer wird, als ich das bis jetzt gedacht habe. Elisabeth erkennt tatsächlich mehr als Maria selbst. Elisabeth sieht gar nicht irgendwie den Skandal, sondern sie sieht, du hast geglaubt. Elisabeth fragt nicht, bist du sicher, boah, wie geht's dem Josef? Sondern gesagt, gesegnet ist, weil du geglaubt hast. Die Elisabeth hat auch keine Lösung, war auch kein Coach, aber sie war einfach jemand, der resoniert hat. Mehr braucht es gar nicht. Diese Wunde, die Elisabeth hatte, diese Wunde der Scham, der sie jahrzehntelang ausgesetzt war, das war nicht nur etwas für sie, das war in dem Moment etwas, das Gott verwendet hat, um für Maria da zu sein. Es gibt Täler, durch die wir gehen. Es gibt Phasen, durch die wir gehen. Es gibt Schmerzen, die wir aushalten. Der Sinn am Ende des Tages, tatsächlich am Ende des Tages, ist vielleicht einfach nur, dass du jemanden anderen verstehen kannst oder dass jemand anderer sich bei dir sicher fühlt. Spannend ist auch, Elisabeth hat dem Zweifel die Tür zugemacht, aber sie hat aufgemacht, als Maria vor ihrer Tür stand. Da war jemand, der war verzweifelt, da war jemand, der hat sie gebraucht und dafür war sie offen. Dafür war sie ready. Elisabeth hat die Tür aufgemacht und Maria ist nach Nazareth zurückgegangen. Maria ist nicht für immer bei der Elisabeth gewesen. Maria ist irgendwann zurückgegangen, back to reality, back to life. Elisabeth hat irgendwann die Tür aufgemacht und hat gewusst, jetzt bin ich ready, da rauszugehen. Es ist eine Phase im Leben. Es ist nicht die Zeit, sich mit allem, was man hat, irgendwie einzuigeln und zurückzuziehen. Und es ist auch nicht das Gelbe vom Ei, zu flüchten. Aber es gibt Phasen, wo wir wissen, jetzt brauche ich das. Ich muss mich aufmachen nach innen, ja, mich schützen. Oder ich muss einfach aufmachen, wohin, wo ich auf eine bestimmte Resonanz treffe. Wo immer du dich da heute findest, ja, vielleicht in der Maria, wo du denkst, ich trage etwas in mir und in dem Umfeld, in dem ich bin oder dort, wo ich bin, wird das nicht größer, wächst das nicht, dann ermutige ich dich zu überlegen, wohin du dich auf eine Reise machen könntest, damit ein Traum von dir, etwas, das dir anvertraut ist, größer wird, resoniert. Vielleicht sagst du auch, Therese, ich glaube, in mir wächst nichts Gutes, sondern irgendwas nicht Gutes. Ein Gedankengebäude oder eine psychische Krankheit oder ein Stress oder ich weiß es nicht, irgendwas ist in mir, das ist nicht gut. Ich ermutige dich genau das Gleiche. Wir können Dinge nur, Unkraut muss man ein bisschen wachsen lassen, dass man es dann ausreißen kann. Und manche Dinge brauchen Resonanz, damit sie hervorkommen, damit wir darüber reden, bei jemandem, der dich versteht und dann kann ich die Sache angehen. Der Glaube ist nicht dazu da, den alleine abzumanagen. Da war ein ganzes Team, da war eine Maria, da war ein Josef, da war eine Elisabeth, da war ein Zacharias und alle stehen sie für etwas. Vielleicht sitzt du heute da und sagst, bis jetzt war ich mir nicht einmal sicher, ob ich diese ganze Geschichte von der Jungfrauengeburt wirklich glauben kann. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit Glaube irgendetwas am Hut habe. Und ich möchte dir heute sagen, das ist vollkommen egal. Gott ist in deinem Zweifel so richtig da. Gott hat Beziehung, obwohl man zweifelt. Gott schickt dir Menschen, Gott lässt dich jemand für Menschen sein. Denke nie, du musst dich irgendwie zusammenrichten damit, sondern eine der Hauptaussagen in der Bibel ist, du bist nicht alleine. Mose hatte Aaron, Esther hatte Mordechai, immer in der Bibel, Ruth hatte Naomi, immer in der Bibel, als würde sie es laut durchschreien, kommt vor, du bist nicht alleine. Und wenn du dich heute alleine fühlst vor Weihnachten, stell dir die Frage, wer kann ich für jemand anderen sein oder wo gibt es jemanden anderen, zu dem ich mich aufmachen kann oder soll, damit in mir etwas nicht zugrunde geht, sondern wirklich hervorkommt, im besten aller Sinne. Es war extrem schön, mit euch die Bibel zu lesen. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich gebe euch das einfach mit und auch diesen Gedanken von, nimm dir vor in der Adventszeit hin und wieder die Bibel und sag so, 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert, aber vielleicht jetzt. Was hast du zu mir zu sagen? Ja. Das ist ganz oft so, oder? Du liest eine Geschichte 1000 Mal und plötzlich, bam, als hätte der das Lied dafür geschrieben. Damit gebe ich an den Matthias.